Gut, oder Harmonium Reit. Hare Krishna, ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Gauralila-Abend. Ganz besonders möchte ich auch Prithu Prabhu herzlich danken, dass du uns, sagen wir mal, ja, einfach die Freude deiner Gemeinschaft gibt. So wichtig in dieser Zeit, kontinuierliche Beziehungen zu haben. Und ich habe das gemerkt, als ich jetzt in Kroatien war und Kavi Chandra Maharaj und Pankajangri Prabhu wieder gesehen habe, die Devotees, die schon über 30 Jahre kenne. Und ich habe gemerkt, was für eine innere Stärke man draus ziehen kann, einfach die Devotees wiederzusehen, die so beharrlich auf ihrem Weg sind. Es gibt irgendwie Kraft. Nicht? Also ich finde es auch sehr schön, dass ihr heute trotz der auffallend großen Hitze in Berlin hierher gekommen seid und möchte euch einladen, teilzunehmen an diesem Gauralila-Abend. Ich sage es eigentlich vor jedem Gauralila-Abend. Die Idee für diesen Abend ist geboren worden aus diesem Werk, Sri Chaitanya Charitamrita, einem alten Buch, was im 15. Jahrhundert verfasst wurde. Und in dem eben gesagt wird, dass der Gauravatar, das heißt die barmherzigste Form Krishnas im Kali Yuga, für alle diejenigen noch immer spürbar ist und noch immer gegenwärtig ist, könnte man sagen, die zusammenkommen und über die Taten und die Lehren Lord Chaitanyas oder Lord Gaurangas hören und sprechen und die einfach zusammen und die dabei einfach seine heiligen Namen chanten. Und so haben wir dann diese Abende so konzipiert, dass wir gemeinsam dass wir lesen aus den heiligen Schriften mit ein paar Erläuterungen versehen und dann dabei singen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Jaya Jaya Sri Chaitanya.
Jaya Jaya Sri Chaitanya.
Nityananda Sahodito.
Nityananda Sahodito.
Gaudaye Pushpavantro.
Gaudaye Pushpavantro.
Sito Shanto Tamonuto. Sri Krishna Chaitanya,
Sri Krishna Chaitanya,
Prabhu Nityananda,
Prabhu Nityananda,
Sri Advaita Gadadhara,
Sri Advaita Gadadhara,
Shiva Shadi Go Bhaktavrinda, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare,
Rama.
Heute Abend wollen wir hören über die drei Dinge, die wir mitbringen müssen, um die Gnade oder Barmherzigkeit von Lord Chaitanya zu empfangen. Nicht? Wenn wir in einem heißen Sommer kühles Wasser bekommen möchten, dann ist es gut, einen Becher mitzunehmen und zu jemandem zu gehen, vielleicht zu einer Quelle, wo wir dieses Becher, wo wir dieses Wasser aufnehmen können. Ich war in der vorletzten Woche in Serbien und habe jeden Tag eine Reise zur Quelle unternommen. Die lag auf dem Wege zu dem Ort, wo ich hingefahren bin, und Wasser geschöpft aus der Quelle und immer ein Gefäß mitgenommen. So, um Gnade zu bekommen, göttliche Gnade, ist es auch wichtig, ein Gefäß zu bringen, eine bestimmte Qualifikation mit sich zu bringen, um diese Gnade oder Mercy auch aufzunehmen. Und heute möchte ich sehr gerne über drei solcher Gefäße, wenn ihr so wollt, oder drei Qualifikationen sprechen. Die allererste Qualifikation, die wir brauchen, um die außergewöhnliche Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu aufzunehmen, ist, dass wir einfach keine Vergehen machen gegen seine Devotees, sondern im Gegenteil, alle seine Devotees wertschätzen, sie lobpreisen, dort unterstützen, wo wir sie unterstützen können und so weiter. Als Chaitanya Mahaprabhu gerade erst erschienen war, das heißt, als er noch in der Form eines kleinen Babys war, kam Advaita Acharya bei ihm vorbei, um ihm seine Hochachtung darzubringen. Und lobpreiste ihn zu dieser Zeit als die höchste Persönlichkeit Gottes. Und seine Frau Sita Thakurani hatte einen großen Artiplate mitgebracht, wo sich die Artikel drauf befanden, die man braucht, um Verehrung zu verehren. Nicht? Also das Muschelhorn, der Lichterkranz, also diese Opferlampe, und der Chamara-Wedel und der Faunfächer. All diese Artikel, die für Krishna auf dem Altar verwandt werden, um ihn zu verehren. Mit diesen Artikeln verehrte Advaita Acharya Gauranga Mahaprabhu. Und dann sondern ungefähr 20 Jahre später traf Advaita Acharya Gauranga Mahaprabhu eines Tages und sagte ihm: Ich habe eine Bitte. Mögest du deine Barmherzigkeit all denjenigen geben, die keine Vergehen gegen andere machen. Mögest du aber deine Barmherzigkeit zurückhalten von denen, die Vergehen gegen andere machen. Also hier haben wir einen Hinweis, dass diese Haltung, wo wir jedem alles Gute wünschen, oder wie es später in den Werken gesagt wird, Jiva Daya, ein mitleidsvolles und Daya, ein barmherziges Wesen, allen Lebewesen zu zeigen, ist also eine wichtige Qualifikation für diejenigen, die das Quellwasser, das lindernde Quellwasser von Gauranga Mahaprabhus Barmherzigkeit empfangen möchten. Erlaubt mir ein bisschen Tee die Raue des Halses zu nehmen. Wir haben gerade ein viertägiges, ununterbrochenes Singfestival gemacht. Das trifft auch die besten Sänger, ganz zu schweigen von solchen Fröschen, wie ich es bin. So, yes. Die zweite, und da werden wir heute drüber ein bisschen ausführlicher sprechen, die zweite Eigenschaft, die wir brauchen, um Gauranga Mahaprabhus Barmherzigkeit aufzunehmen, ist, dass wir bereit sind, unser Herz zu reinigen. Zu reinigen von was? Zunächst einmal zu reinigen von Upadis, von aus dem Ego stammenden Bezeichnungen und Labels, die wir uns aufkleben. Ich bin ein wertvoller Mensch, ein großer, in Lateinisch sagt man Orator, ein Vortragsgebender, ein großer spiritueller Mönch, ein Swami, ein und was weiß ich nicht alles. Sogar ich bin ein Politiker im Sinne eines Königs. Ich möchte euch hierzu gerne einen Brief vorlesen, den der König von Orissa an Chaitanya Mahaprabhu schrieb. Chaitanya Mahaprabhu hatte wiederholt sich geweigert, den König zu empfangen. Und nachdem er also einige Male eine Abfuhr erhalten hatte, schrieb er den folgenden Brief, der sehr, sehr schön ist und sehr schön diesen Punkt klar macht. Diesen Brief schrieb der König an eines der vertrauten Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu, an Sarvabhauma Bhattacharya. O Bhattacharya, bitte wende dich an all die Gottgeweihten, die mit Sri Chaitanya Mahaprabhu zusammen sind, und trage ihnen in meinem Namen diese Bitte vor. Wenn mir alle Gottgeweihten, die beim Herrn weilen, wohlgesonnen sind, können sie dann meine Bitte zu den Lotusfüßen des Herrn weiterleiten. Mir ist ganz klar, dass nur durch die Barmherzigkeit aller Gottgeweihten es möglich ist für mich, den Schutz des Herrn zu erreichen. Mir ist diese Barmherzigkeit des Herrn so wichtig, dass mir ohne seine Barmherzigkeit mein Königreich nichts bedeutet. Wenn mir Gaurahari, Sri Chaitanya Mahaprabhu, nicht seine Barmherzigkeit erweist, dann werde ich mein Königreich aufgeben, ein Bettelmensch werden und von Tür zu Tür betteln gehen. Wir sehen hier in diesem Brief zwei sehr, sehr schöne Dinge. Sehr, sehr dringlich dieser Brief. Er sagt, ich brauche die Barmherzigkeit der Geweihten Gottes, um zu Gott zu kommen. Und ich brauche die Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben. Wenn ich diese Barmherzigkeit nicht erhalte, bedeutet mir mein Königreich nichts. Und ich bin bereit, das alles aufzugeben und wie ein Straßenbettler vom Staub der Straße bedeckt und der Verachtung der Menschen gegeißelt, ne, von Tür zu Tür zu gehen. Ihr merkt, wie dringend dieser Mensch dieses Anliegen ist. Bettler zu werden. Ein Bettler zu werden, da muss man wirklich, wenn man das richtig betteln will, muss man alles aufgeben. Ich sah, wir sind zum Flughafen in Zagreb heute Morgen gefahren und da sahen wir einen Bettler auf der Straße. Der hatte so ein Schild und sagte, mir ging auf dem Schild, ich ließ mir das übersetzen, stand drauf, ich war einst ein Professor an der Universität, aber Ich habe gesehen, dass ich nicht mit Scheinwissen die Menschen betrügen möchte. Jetzt bin ich zu einem Bettler geworden. Und der kam ganz demütig auch zu uns hin. Und weil er so demütig war, haben wir ihm sofort eine Almosen gegeben. Nicht? So, wirklich alles aufzugeben, nur um Gottes Gnade zu bekommen, das zeigt die nötige Qualifikation. Und diese Demut aufzunehmen, das bedeutet, das Herz zu reinigen. Unser Herz wird gereinigt, wenn wir Demut praktizieren. Das reinigt. Das läutert unglaublich. Ich bin zu meinem devotionalen Leben in meiner Zeit als Mönch immer wieder an meine Grenzen gekommen und immer wieder von anderen darauf hingewiesen worden. Und eines der großen Schwierigkeiten, die ich habe, ist zugegebenermaßen Arroganz. Ich denke, ich weiß Dinge gut und so weiter. Und mich hatte das einmal sehr, ich wurde mir darüber bewusst, und weil ich immer wieder darauf hingewiesen wurde, und habe dann mal einen Devoti gefragt, den ich wirklich hochachtete, was soll ich dagegen machen? Und der hat mir gesagt, du musst einfach ein Bettler werden einmal für ein Jahr. Und dann, das war eine sehr ungewöhnliche Tätigkeit. Ich habe dann für ein Jahr nur das gegessen, was ich gebettelt habe. In Deutschland ist das nicht so einfach. Also dann bin ich abends hungrig in die Hochhäuser und habe gebettelt um Nahrung und einfach mal um das Feeling kennenzulernen von den Bettelmönchen. Wir sind ja in einer alten Tradition, wo Menschen, die nicht verheiratet sind, also zölibatäre Mönche, auch im Bettelstand leben. Und ich muss sagen, es ist eine unglaubliche Erfahrung, einfach mal wirklich sich zu verneigen und wirklich mal versuchen, demütig zu sein. Und das merkt man, wenn man wirklich hungrig ist und man braucht was zu essen. Das ist wirklich demütig, bitte. Ach bitte. Nicht? Und das ist wirklich eine tolle Übung. Ich glaube nicht, dass das für alle Devotis wichtig sind, ich würde euch das nicht empfehlen, denn ihr seid sicherlich nicht von so arroganten Wesen wie ich. Also ihr braucht nicht die harten Atombomben-Treatments. Aber nur zum Sagen, der Maharaj Prataparudra, der König von Orissa, war bereit, sich dermaßen vom Thron wegzubewegen. Warum? Weil er sein Herz reinigen wollte, um die Barmherzigkeit Gauranga Mahaprabhus zu empfangen. Gauranga Mahaprabhu hatte ja gesagt, ich werde keine Könige sehen, die sind mir zu weltlich. Die denken nur an Macht und an Position, und für einen Sannyasi ist es verboten, ein Bettelmönch ist verboten, einen König zu sehen, die sind nicht qualifiziert. Ja. So, hiermit komme ich jetzt auf die Eigenschaft, die wir brauchen, um die Barmherzigkeit Gaurangas zu erfahren, nämlich der willig zu sein, unser Herz zu reinigen. Wir brauchen das jetzt nicht so wie Maharaj Prataparudra zu machen, dass wir ein Bettler werden und uns so die Demut praktizieren will, aber wir können Inspiration aus diesem alten Text nehmen. Ich lese euch vor aus dem Matya Lila, Kapitel 12, Text 84. Fort. Jedes Jahr reinigte Chaitanya Mahaprabhu den Tempel von Gundicha mit seinen eigenen Devotis. Ich lese euch jetzt daraus vor. Hunderte von Gottgeweihten kamen zusammen, um dem Herrn zu helfen, den ganzen Tempel zu reinigen. Sri Chaitanya Mahaprabhu führte persönlich das Reinemachen an, um die anderen zu lehren. Er wusch und reinigte den Tempel mit großem Jubel, während er die ganze Zeit den heiligen Namen Shri Krishna chantete. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In ähnlicher Weise chanteten auch alle Gottgeweihten und verrichteten zur gleichen Zeit ihre jeweiligen Pflichten. Der schöne Körper des Herrn war von Staub und Schmutz bedeckt. Auf diese Weise wurde er auf transzendentale Weise noch schöner. Manchmal vergoss der Herr beim Reinigen des Tempels Tränen. Und an manchen Stellen reinigte er sogar den Tempel mit diesen Tränen. Was ging wohl in Chaitanya Mahaprabhu vor, dass er weinte beim Reinigen? Das war also nicht so das, nicht das gleiche Reinigen wie eine Reinmachefrau, eine Putzfrau, die ja nicht weint beim Reinigen, sondern eher vielleicht frustriert ist, dass sie so lange braucht, um die Büroräume zu reinigen. Was ging wohl vor? Chaitanya Mahaprabhu dachte sich, wie wir später hören werden: Ich reinige jetzt den Altar. Ich reinige jetzt die Kirtanhalle, wo die Devotees singen werden. Aber mit diesem Reinigen des Altars reinige ich auch einen anderen Altar. Den Altar meines Herzens, auf dem ich Krishna empfangen möchte. Danach wurde der Ort gereinigt, wo die Nahrungsmittel für Krishna aufbewahrt wurden, das Bhogamandir. Dann wurde der Hof gesäubert und schließlich alle Wohnquartiere. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu alle Stroh, allen Staub und alle Sandkörner an einem Platz zusammengetragen hatte, sammelte er alles in seinem Tuch und warf es nach draußen. Mit großem Jubel feuchten die anderen Gottgeweihten Chaitanya Mahaprabhu und begann den ganzen Schmutz aus dem Tempel zu werfen. Dann sagte Chaitanya Mahaprabhu: Ah, ich kann beurteilen, wie viel ihr gearbeitet habt und wie gut ihr den Tempel gereinigt habt, wenn ich alle Stroh und allen Staub sehe, den ihr nach draußen geworfen habt. Und obwohl alle Gottgeweihten, jeder für sich, den Schmutz auf einen großen Haufen warfen, hatte Sri Chaitanya Mahaprabhu allein viel mehr Schmutz zusammengetragen als alle Gottgeweihten zusammen. Und dann machten sie also auch um den Tempel herum sauber, den feinen Staub trugen sie weg, den feineren Staub. Und Chaitanya Mahaprabhu war unglaublich glücklich, als sie das Ganze zweimal gesäubert hatten. Sri Chaitanya Mahaprabhu wusch so alles sauber und begab sich dann zum Altar, um eigenhändig den Sitzplatz Sri Jagannaths zu waschen. Alle Gottgeweihten im Tempel begannen zu waschen. Jeder hatte einen Besen in der Hand und auf diese Weise reinigten sie den Tempel des Herrn. Jemand brachte Wasser, um es in die Hände von Sri Chaitanya Mahaprabhu zu gießen, damit dieser mit dem Wasser wischen könnte. Und jemand anderes goss Wasser über seine Lotusfüße. Das Wasser, das von den Lotusfüßen Sri Chaitanya Mahaprabhus ablief, wurde dann von jemandem getrunken, der sich versteckte. Jemand anderes bat um dieses Wasser und ein anderer gab dieses Wasser als Spende weiter. Als so der Raum schließlich sauber war, wurde das Wasser durch einen Abfluss abgelassen und floss nach draußen auf den Hof. Hunderte von Leuten waren damit beschäftigt, Wasser aus dem See zu holen. Es gab so am Ufer des Sees keinen Platz, wo man hätte stehen können. Folglich fingen die anderen Devotees an, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Viele Wassertöpfe, die waren anscheinend aus Ton, wie es damals der Fall, also Brauch war, zerbrachen, wenn die Träger zusammenstießen, und Hunderte von Leuten mussten neue Wassertöpfe bringen, damit sie aufgefüllt werden konnten. Einige füllten die Töpfe, andere wuschen die Räume, doch jeder war damit beschäftigt, den heiligen Namen Krishnas und Haris zu chanten. Krishna, Krishna!
Krishna, Krishna!
Hari, Hari!
Hari, Hari!
Die sprachen aber nicht miteinander. Einer bat um einen Wassertopf, in dem er die heiligen Namen Krishna, Krishna!
Krishna, Krishna!
chantete. Und ein anderer übergab einen anderen Topf, während er ebenfalls chantete Krishna, Krishna!
Krishna, Krishna!
Immer wenn irgendjemand etwas zu sagen hatte, tat er dies, indem er den heiligen Namen Krishnas aussprach. Folglich wurde der heilige Name Krishnas ein Allsprachmittel für alles, was man ausdrücken wollte. So, das ist ein großer Text, ein langer Text, den ich nicht ganz zu Ende vorlesen möchte, weil wir noch andere Themen haben. Aber ich möchte mit dem Text nur eines sagen. Dies ist ein Lehrbeispiel, wie ein großer, wie Chaitanya Mahaprabhu in seinem Acharya Lila, das heißt als Lehrer der Menschheit, uns darauf hinweisen möchte, den Altar unseres Herzens tatsächlich zu säubern. Prabhupada sagt hierzu, um uns praktische Unterweisung zu geben, reinigte Sri Chaitanya Mahaprabhu den Tempel zweimal. Und mit diesem zweimal Reinigen ist Folgendes gemeint. Das erste Reinigen, jedenfalls in unserer Bewegung, darüber spricht Prabhupada dann noch, sind die vier Regeln und Regulierungen, die wir bei unserer Einweihungsgelübde. Die sind wichtig, damit das Herz rein bleibt und wir Krishna-Bewusstsein aufnehmen können tatsächlich. Und das zweite Reinigen ist das etwas feinstofflichere Reinigen. Da muss man ein bisschen tiefer gehen und die feineren Sandkörner im Herzen wegnehmen. Berauschungsmittel wegzulassen was noch, Fleisch wegzulassen und Glücksspiel wegzulassen, ist relativ einfach. Schwieriger ist es schon, unzulässige Sexualität wegzulassen. Aber was wirklich schwierig wird, wo man richtig seine ganze Qualifikation braucht, ist Neid gegenüber anderen Lebewesen wegzulassen. Nicht neidisch zu sein, sondern sich zu freuen über den Fortschritt anderer und den Service anderer. Und diese etwas feineren Sachen zu machen. Prabhupada sagt, an seinem praktischen Beispiel zeigte uns Sri Chaitanya Mahaprabhu, wie man sein Herz reinigt. Erst wenn das Herz gereinigt ist, kann man Krishna einladen, dort Platz zu nehmen. Wir sollten dieses Fest feiern, indem wir Prasad verteilen und den Hare Krishna Mahamantra chanten. Ich wünsche uns allen, dass wir möglichst bald dieses Fest feiern können, wo wir Krishna einladen auf dem Altar unseres Herzens. Dann sollten wir mit Sneha, das heißt mit Liebe im Herzen, die heiligen Namen chanten und Prasadam verteilen an andere. Wir werden jetzt über die wichtigste Qualifikation gleich hören, um die Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu aufzunehmen. Wir haben gehört davon, dass wir uns von Vergehen enthalten und dass wir gewillt sind, unser Herz zu reinigen. Aber wir werden zum Abschluss von einer Qualifikation hören, in der alles andere enthalten ist und die sehr viel Hoffnung macht. Wir werden aber vorher noch den heiligen Namen chanten. Hare, Hare Krishna. Das ist gut. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Diese letzte Qualifikation, diese Qualifikation von diesen drei, also diese dritte Qualifikation, ist etwas, was ich persönlich für so wundervoll halte und für so, ich möchte auch sagen, für so zutiefst natürlich für einen spirituellen Menschen. Diese letzte Qualifikation ist einfach Vertrauen, Glauben in die Kraft des Herrn und dass, wenn ich mich ihm hingebe, wenn ich mich in seine Hände begebe, mich übergebe sozusagen oder überlasse, dass Krishna schon für mich sorgen wird, dass alles, für alles gesorgt wird in meinem Leben. Natürlich hat dieses Vertrauen oder dieser Glaube oder diese innere Überzeugung des Herzens, oder wie man das nennen will, Shraddha in Sanskrit, verschiedene Stufen. Im Rupa Goswami sagt, der spirituelle Fortschritt lässt sich messen daran, wie ein Devotee durch diese Stufen hindurchgeht. Es fängt an mit Shraddha eben. Shra heißt das Herz und Da heißt zu geben. Und deswegen finde ich es, Shraddha, wir sagen im Deutsch Vertrauen und Glaube, aber ich finde es so eine innere Herzensüberzeugung, die da ist. Ja? Das ist das Allerwichtigste, um die Barmherzigkeit Chaitanya Mahaprabhus zu empfangen. Als Gauranga Mahaprabhu in Puri war, ziemlich am Ende seines Lilas saß er einmal am Ozean. Der Mond war schon aufgegangen und er saß dort in diesem Bewusstsein zwischen dem äußeren Bewusstsein, wo er sich der Sinneswelt bewusst war, und dem inneren Bewusstsein, wo er einfach nur an Krishnas Lila partizipierte. Also Gauranga Mahaprabhu saß so in diesem Madhyam, in diesem Bewusstsein dazwischen. Und ein Devoti namens Krishnadas stellte ihm eine Frage. Krishnadas sagte: Ich habe die Geweihten von dir beobachtet, Gauranga Mahaprabhu, und habe festgestellt, dass manche von ihnen sehr schnell großen Fortschritt machen, während andere nur sehr langsam vorankommen. Woran liegt das? Gauranga Mahaprabhu saß dort im Sand, vor ihm den Ozean und hinter ihm den Wald. Der beantwortete diese wichtige Frage, wie wir Fortschritte machen können, indem er sagte, wie schnell jemand Fortschritte macht oder wie jemand vorankommt auf dem Weg, ist lediglich abhängig davon, wie viel Vertrauen er hat. Mit diesem Shraddha, mit diesem Vertrauen, diesem inneren Glauben, machst du spirituellen Fortschritt ganz schnell, wenn es da ist. Ich denke, das ist, wenn ich so zurückschaue auf die Anfangszeiten der Hare Krishna Bewegung im Westen, das ist die einzige Erklärung, warum in so kurzer Zeit die Devotis tatsächlich so viel erreichten, die Bewegung so unglaublich bekannt machten und so weiter, während wir jetzt in der Moderne, ja, sagen wir mal, ja, uns immer wieder wundern, wie das möglich war in so kurzer Zeit. Und das war einfach darin deswegen möglich, weil wir Vertrauen hatten. Wir hatten Vertrauen in Prabhupada, der auf der Erde mit uns wandelte und uns Unterweisung gab, und wir hatten Nishtha, die feste Überzeugung, wenn man das befolgt, dann ist es möglich, das Unmögliche zu tun. Und so kam es auch dazu. Ich möchte euch über diese Eigenschaften des Vertrauens ein schönes Lila vorlesen von Gauranga Mahaprabhu. Ich habe versucht, das im Chaitanya Charitamrita zu orten, aber habe es nur in diesem zusammenfassenden Werk gefunden. Möchte euch das gerne vorlesen. Als Chaitanya Mahaprabhu Südindien bereiste, kam er in Sri Rangam an, diesem großen südindischen Tempel, und hatte jeden Tag Darshan bei Ranganath, dem auf dem Altar, dem Herrn auf dem Altar, und tanzte jeden Tag ekstatisch beim Darshan, was natürlich unglaublich viele Leute anzog, die Mahaprabhu dann beobachten. Nun, während er in diesem Tempelkomplex war, es ein großer Komplex, also ein Riesentempel mit einem Hauptaltar und ganz vielen kleinen Altären zu Nishinga Dev und sogar zu Sudarshan gibt es einen Altar. Als er da in diesem Tempel war, sah er immer wieder in einem der unzählig vielen klein versteckten Innenhöfe des Tempels einen Brahmana, der laut die Bhagavad Gita rezitierte. Täglich setzte er sich dort nieder und las die ganzen 740 Verse oder so, ich weiß nicht genau, so ungefähr so, vor. Aber als er las, als er das in Sanskrit versuchte zu rezitieren, machte er unglaublich viele Fehler dabei, sodass das richtig sich komisch angehört hat. Nun, die meisten Leute in Sri Rangam sind des Sanskrits kundig und und lachten ihn aus. Und ich möchte euch gerne über diesen Vorfall vorlesen, weil mit diesem Vorfall Lord Chaitanya wirklich etablierte, dass Vertrauen die allerwichtigste Qualifikation ist, um die volle Gnade oder Gnadenentfaltung zu kriegen. Als die Leute im Tempel von Sri Rangam das fehlerhafte Lesen des Brahmanas hörten, lachten sie ihn laut aus. Sie lachten, weil er nicht korrekt lesen konnte. Dem Brahman war dies gleichgültig. Und es war ihm auch gleichgültig, ob er korrekt oder inkorrekt las. Er las die gesamten 18 Kapitel mit großer Hingabe und großer innerer Vertiefung. Beim Lesen weinte er manchmal, manchmal aber lachte er. Dann entstand eine Gänsehaut auf seinem Arm und seinem Rücken. Er erzitterte und alle 8 Symptome der Ekstase schmückten seinen Körper, während er las. Einmal, als Mahaprabhu ihn wieder einmal so lesen sah, sagte er zu ihm: O Brahmana, was ist es in der Gita, was dich mit so viel Ekstase erfüllt? Der Brahman antwortete: Ich bin des Lesens nicht kundig und auch sonst bin ich ziemlich nutzlos. Ich kann die Bhagavad Gita nicht richtig lesen, noch kann ich die tiefe Bedeutung der Verse verstehen. Ich lese sie trotzdem, weil mir mein Guru die Unterweisung gab, täglich die Gita durchzulesen. Ich mache das. Nun aber, während ich lese, sehe ich, wie Krishna als Wagenlenker auf Arjunas Streitwagen sitzt. In einer Hand hält er die Zügel und die andere Hand ist erhoben, während er Arjuna seine unsterblichen Unterweisungen erteilt. Wenn ich ihn sehe, bin ich in Ekstase. Und solange, wie ich in der Gita lese, hält diese Ekstase an. Deswegen will ich nicht das Lesen der Gita aufgeben. Mahaprabhu antwortete: O Brahmana, du bist in der Tat wirklich qualifiziert, die Gita zu lesen. Was du verstehst beim Lesen der Gita, das ist die wirkliche Bedeutung der Gita. Während Mahaprabhu das sagte, umarmte er den Brahmana. So, lass uns das ganz kurz verstehen. Der Brahmana hatte von seinem spirituellen Meister einen Auftrag gehabt und er hatte Vertrauen in diesen Auftrag. Er war nicht so sehr erfahren, dass er die schwierige Sanskrit-Sprache richtig lesen und aussprechen konnte. Und er war auch nicht so gebildet und so informiert, dass er die tiefe Bedeutung der Texte verstehen konnte. Aber mit großem Vertrauen hielt er sich an diese Unterweisung. Und dadurch, nicht durch Sprachkenntnisse, nicht durch Philosophiekenntnisse, sondern durch Vertrauen, bekam er die allerhöchsten Erkenntnisse und Verwirklichungen. Er hatte tatsächlich den direkten Darshan, das heißt, er sah in seinem Herzen Krishna, den Sprecher der Bhagavad Gita. Und sah ihn, wie er die Bhagavad Gita rezitierte. Bei einem der vergangenen Gauralila-Abende hatten wir von parallelen Welten gesprochen, nicht? Dass die spirituelle Welt immer, dass die als eine Welt existiert, die parallel zu unserer Wirklichkeit da ist, nämlich die eigentliche Wirklichkeit sind. Wir sind in unserer Traumwirklichkeit, wir träumen unser bedingtes Leben, Leben für Leben, und wenn wir eines Tages aufwachen und zu wirklicher Erkenntnis kommen, dann sehen wir, dass das hier parallel oder daneben, könnte man sagen, die eigentliche, die wirkliche Welt ist, die spirituelle Welt, nicht? Und so. Es hat auch mein Lieblingsdichter in der deutschen Sprache ausgedrückt. Er sagte: Es träumt ein Lied in allen, es weilt ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die ganze Welt fängt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Er sprach davon, dass eine wirkliche, uns verborgene Wirklichkeit in allen Dingen da ist, die sich uns dann mitteilt, wenn wir einfach uns diese Wirklichkeit erschließen, wie man ein Berg oder irgendein verborgenes Geheimnis mit einem Zauberwort erschließt, so kann auch dieses Geheimnis des spirituellen Lebens durch transzentale Klangschwingung, so das ist unsere Auslegung dieses Textes, erschlossen werden. Durch diese Klangschwingung, die wir im Vertrauen machen, das Chanten der heiligen Namen, das wir im Vertrauen machen, oder die Gita, die wir im Vertrauen lesen. Und dann plötzlich ist es da. Du kannst nicht mit dem Verstand spirituelles Leben verstehen. Du kannst es mit dem Herz verstehen, in dem Vertrauen ist. Als Mahaprabhu das sagte, umarmte er den Brahmanen. Der Brahmane nun fiel zu den Füßen des Herrn nieder, hielt diese Füße ganz fest und begann zu beten. Er sagte: Jetzt, wo ich dich sehe, erfüllt mich die doppelte Ekstase. Ich habe das Gefühl, dass du niemand anderes bist als mein Krishna. Dieser Brahmana konnte also Mahaprabhu erkennen, weil sein Herz geläutert war. Geläutert war durch den Darshan von Krishna, den er erhielt, als er die Gita las. Dieses Vertrauen, dieses einfache, simple Vertrauen ist viel wichtiger als Buchwissen, als Kenntnisse der Sanskrit-Texte, als alles andere. Und aus diesem Vertrauen heraus, diesem großen Vertrauen in Krishna und Lord Chaitanya Mahaprabhu, wächst alles andere in unserem spirituellen Leben. Alles andere kamen. Nun mögen wir fragen, wo ist Shraddha Devi? Shraddha Devi oder dieses Vertrauen wird in einem Lied von Bhaktivinoda Thakur mit einer wunderschönen Königin verglichen, die weiß gekleidet ist. Wo wohnt diese Shraddha Devi? Das ist die Frage, die wir bestimmt stellen in unserem Herzen. Wo wohnt diese wunderschöne Göttin des Vertrauens, die wir so gerne in unserem Herzen empfangen würden, nicht? Die uns unser Leben so vereinfachen würde? Das heißt, dass Shraddha Devi dort ist, wo die Devotees zusammenkommen und über Krishna sprechen. Da ist Shraddha Devi, da wohnt sie. Ich möchte zum Abschluss dieses Gauralila-Abends noch einige Gebete vortragen, aber jetzt sehe ich gerade, ich hoffe, die die Seite ist nicht verschlagen. Gebete, die Vertrauen geben sollen. Ja, es ist noch da. Hier ist es. Diese Gebete, die ich euch vorlesen möchte, sind sehr, sehr powerful. Sehr tief, sehr nektarhaft. Sie kommen aus den Lippen von Rupa und Sanatan Goswami. Rupa und Sanatan Goswami waren zu Chaitanya Mahaprabhu gekommen. Es war schon abends, als sie eintrafen. Sie waren ganz einfach gekleidet, in einfache Tücher. Eigentlich waren sie zu dem Zeitpunkt noch tätig als Minister, und zwar als der Premierminister, also richtig Hauptminister in der Regierung des Hussein Shahs. Aber sie waren große, große Devotees, die in ihrem Herzen nur nach einem sich sehnten, nämlich der Freiheit von ihrem Regierungsposten. Sie waren nicht mit dem Herzen dabei. Und als sie dann Chaitanya Mahaprabhu sahen, sind sie in großer Demut zu ihm gekommen und nahmen Strohbüschel zwischen ihre Zähne. Also eigentlich Strohhalme, nicht Büschel. Und banden sich noch ein Tuch um den Hals und fielen wie Stöcke vor dem Herrn nieder. Das sind drei Zeichen der Demut. Wenn man so Stroh in den Mund legt und zu jemandem kommt, will man sagen, ich bin so gefallen wie ein Vieh, was Stroh ist. Also, ich bilde mir nichts ein. Ich bin so wie ein Vieh. Und das Tuch um den Hals ist auch ein Zeichen von Demut und das Niederfallen vor dem Herrn wie Stöcke ist ein anderes Zeichen von Demut. Und nun beten sie. Sie begannen vor Demut zu weinen und brachten mit gefalteten Händen ihre Gebete dar. Alle Ehre sei Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, dem barmherzigsten Retter der gefallenen Seele. Alle Ehre sei der höchsten Persönlichkeit Gottes. Herr, wir gehören zur niedrigsten Klasse von Menschen und unser Umgang und unsere Beschäftigung sind von niedrigster Art. Deshalb können wir uns dir nicht richtig vorstellen. Wir schämen uns sehr, hier vor dir zu stehen. Lieber Herr, lass uns aber dir mitteilen, dass niemand sündiger ist als wir. Noch gibt es jemand, der ein größerer Frevler ist. Wenn wir anfangen würden, von unseren sündhaften Handlungen zu sprechen, würde uns sogleich Scham überkommen. Ganz zu schweigen davon, sie aufzugeben. Beide Brüder baten flehentlich: Lieber Herr, du hast dich inkarniert, um die gefallenen Seelen zu befreien. Du solltest nun bedenken, dass es in dieser Welt niemand gibt, der so gefallen ist wie wir. Du hast die beiden Brüder Jagai und Mata befreit. Doch um sie zu befreien, brauchtest du dich nicht so sehr zu bemühen. Es war eine Kleinigkeit für dich. Die Brüder Jagai und Mata gehörten zur Brahman-Kaste und sie wohnten in dem heiligen Ort Navadvip. Sie dienten niemals Menschen der niedrigen Klasse, so wie wir, noch waren sie Werkzeuge für abscheuliche Handlungen. Jagai und Mata hatten nur einen Fehler, sie waren sündhaften Handlungen ergeben. Doch durch Chanten der heiligen Namen können selbst sinnvolle Berge sinnvoller Handlungen zu Asche verbrannt werden. Jagai und Madai sprachen deine heiligen Namen aus, als sie dich lästerten. Glücklicherweise wurden sie durch diesen heiligen Namen befreit. Aber wir beide sind Millionen und Abermillionen Male niedriger als Jagat und Madai. Wir sind würdeloser, gefallener und sinnvoller als sie. Im Grunde gehören wir nur zur Kaste der Fleischesser, denn wir sind die Diener von Fleischessern. In der Tat sind unsere Tätigkeiten genau wie die der Fleischesser, weil wir stets mit solchen Menschen Gemeinschaft pflegen. Und so sprachen sie weiter. Und dann sagten sie, und das ist jetzt der Punkt, zu dem ich kommen möchte, niemand innerhalb der drei Welten ist mächtig genug, um uns zu befreien. Du bist der einzige Retter der gefallenen Seelen. Deshalb gibt es niemand außer dir. Wenn du uns einfach durch deine transzendentale Stärke befreist, wird dein Name gewiss als der Retter der gefallenen Seelen bekannt sein. Lass uns ein Wort sagen, das sehr wahr ist. Hör uns einfach zu, o Barmherziger. Es gibt keinen anderen Gegenstand der Barmherzigkeit innerhalb der drei Welten außer uns. Wir sind die Gefallensten. Daher wird deine Barmherzigkeit sehr erfolgreich, wenn du uns deine Barmherzigkeit zeigst. Lass die Macht deiner Barmherzigkeit im ganzen Universum sichtbar sein. Und dann sagen sie immer wieder, also du bist der Barmherzigste und wir sind die Gefallensten. Wir sind eine echt edle Kombination. Und dann sagen sie, ja, wir sind wie ein Zwerg, der nach dem Mond greift. Obwohl wir völlig ungeeignet sind, ist der Wunsch, deine Barmherzigkeit zu erlangen, in uns erwacht. Merkt ihr, ihr geht alle raus, also ich mache es deswegen ein bisschen kürzer und will ja nicht seine Zuhörerschaft verlieren. Wenn man dir ständig dient, wird man von allen materiellen Wünschen befreit und erlangt völligen Frieden. Wann werde ich mich als dein bleibender, ewiger Diener betätigen? Und immer voll Freude darüber sein, so einen würdigen Meister zu haben. Das ist das Ende. Ich finde es so schön, wenn man diese Gebete hört, die aus dem wehen Herz von zwei so großen Seelen kommen. Dann kriegt man Hoffnung. Sie nehmen ja bewusst diese Haltung ein. Chaitanya Mahaprabhu hatte diesen beiden in der Vergangenheit einen Brief geschrieben. Rupa und Sanatan, also die beiden, die dieses Gebet gesprochen hatten, hatten eine Frage. Sie hatten gesagt, wir sind Regierungsangestellte, wir sind ständig mit diesen Materialisten zusammen und sind in dieser Regierung, die hindufeindlich ist. Die haben ja die damalige Regierung war musulmanisch und die haben ja Kühe geschlachtet, Brahmanen gelästert und ihr Tun unterbunden. Und ich meine, wenn ihr mal die historischen Aufzeichnungen lest, da sträuben sich einem die Haare. Nicht? Und die beiden waren eben angestellt in dieser Regierung. Und deswegen fühlten sie sich so, wie sie sich mitgeteilt hatten. Und trotzdem mussten sie da sein, denn der damalige Kaiser, der sie angestellt hatte, hatte gesagt, solange diese beiden Leute, die ich absolut brauche, um das Land zu regieren, in meiner Regierung sind, werde ich meine aggressive Religionsverfolgung einstellen. Also das war ein politisches Druckmittel, was er ausübte, um diese beiden, ihr könntet nur sagen, Genies zu gewinnen für die Regierung, nicht? Und so haben Rupa und Sanatan gesagt, ja, wenn wir damit, dass wir hier mithelfen, das Land zu regieren, die Gräueltaten an Vaishnavas verhindern können, dann ist das unser Dharma, unsere Aufgabe, das zu tun, nicht? Und trotzdem fühlten sie sich sehr schlecht innerhalb einer solchen Regierung. Und sie hatten gefragt, wie können wir in diesem Umstand Krishna bewusst bleiben oder Krishna bewusst sein? Und Chaitanya Mahaprabhu hat ihnen einen Brief zurückgeschrieben, in dem er ihnen sagte, wie das möglich ist, auch in materialistischen Umfeldern Krishna bewusst zu sein. Ich glaube, dass das für uns wichtig ist in Berlin. Man merkt ja, wenn man in Berlin kommt, das ist ja eine dicht gedrängte Atmosphäre von Maya hier. Das kann man schon wahrnehmen. Ich meine, manche von euch glauben vielleicht resistent da zu sein, aber ich will euch diesen Glauben heute nicht nehmen. Und Gauranga Mahaprabhu schrieb ihnen also jetzt einen Brief. Und in diesem Brief sagte er, ihr müsst es machen wie eine Frau, eine verheiratete Frau, die einen anderen Liebhaber hat. Diese Frau tut ihre Pflichten sehr gut, sodass keiner ihre frische Liebe im Herzen entdeckt und stört. Und im Gedanken jedoch ist sie immer bei ihrem Geliebten. Nun, im materiellen Leben ist das etwas, was, ich will mal sagen, Einwand, was, wo man Einwände hat. Nicht? Das ist etwas Unmoralisches, nicht? Also, verheiratet zu sein und einen anderen im Kopf zu haben. Aber im spirituellen Leben ist das sehr gut. Wir sind in der materiellen Welt, aber wir sollten diese Bindung, die wie so eine Ehebindung ist, nicht so ernst nehmen. Die eigentliche Bindung ist mit dem eigentlichen Geliebten, mit Krishna. Das sollen wir ernst nehmen. Das ist für ein paar Stunden Wirklichkeit, die materielle Welt, für ein kurzes Leben. Die Beziehung zu Krishna ist viel wichtiger. Die ist ewig. So was im materiellen Leben vielleicht sogar verwerflich ist, nach moralischen Gedenken, nimmt eine andere Farbe im spirituellen Leben an. Deswegen sagte Chaitanya Mahaprabhu, tut eure Pflichten hier so, tut sie geflissentlich, damit, so dass keiner erahnt, dass keiner Verdacht schöpft, dass ihr eigentlich Ekstatiker seid. Dass ihr eigentlich euer Herz woanders habt. Das ist der Tipp. Und ich möchte euch eine kleine Umsetzung dieses Tipps geben. Ich möchte euch heute inspirieren, am Tage einfach immer wieder mal stehen zu bleiben in eurem Leben. Alles runterzufahren, besonders die Erscheinungsweise der Leidenschaft, die ja so stark ist in Berlin wie, ja, wie irgendwas. Und euch eine kleine Frage zu stellen. Nämlich die Frage, tut mein Tun oder mein Sprechen Krishna Freude bereiten? In dem Augenblick, wo ihr diese Frage, diese enigmatische Frage stellt, werdet ihr merken, dass euer Bewusstsein mit Krishna verbunden ist. Ist das, wie ich jetzt handle, ist das zur Freude Krishnas? Ist, wie ich jetzt spreche oder wie ich jetzt denke, zur Freude Krishnas? Ist mein Äußeres zur Freude von Krishna? Ist mein Inneres zur Freude von Krishna? Wenn ihr diese Frage stellt, dann wird Maya davonlaufen. Das kann sie nicht ab, so eine Frage.
das kann auch das Ego nicht ab, so eine Frage. Ne? Ist das jetzt zur Freude, Krishna? Wieso jetzt zur Freude, Krishna? Jetzt halt mal auf. Du. Also es geht jetzt in erster Linie darum, dass du zufrieden bist, sagt das Ego. Aber du stellst wieder die Frage, ist das zur Freude, Krishna? Und auf diese Weise wird Maya durch diese einfache kleine Frage weggehen oder 1000 Schleier werden zerrissen im Nu. Ja. So, ich hoffe, dass ich euer Herz heute erreicht habe. Mir schleierhaft, wie so die Votis immer aufstehen, wenn es nektarhaft wird. Aber das ist ein Phänomen von Berlin, was man einfach mit Liebe und Güte zur Kenntnis nehmen soll. Gut. Wo stehen die Gebete? Diese Gebete sind oh Krishna, Saranandi. Also es ist auf alle Fälle im Madhya Lila Band 1. Das weiß ich. Ja, am Anfang so ein bisschen. Ja. Gut. Damit bin ich an ein Ende gekommen. Ah, jetzt weiß ich warum. Es ist schon 9:05. Das geht ja eigentlich nur bis. Jetzt weiß ich warum. Es ist ein Zeitthema. Sagen wir jedenfalls. Gut. Damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Möget ihr beschützt sein, möget ihr auf euren Wegen Nektar erfahren und möget 1000 Schleier sich jeden Tag öffnen für euch. Es waren diese drei Dinge, von denen ich heute sprechen wollte. Und Vertrauen ist das Wichtigste. Einfach mal Vertrauen zu haben, dass mich Lord Chaitanya hinzugeben, das ist das Beste. Aber jetzt werde ich schnell hier enden, weil ich wirklich weiß, dass ihr nach Hause gehen müsst, weil es wirklich später ist als sonst. Alles Liebe und Gute und Hare Krishna.